Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit bei der Österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Hinter Mikro Mayada Hadaya. Diese Sendung wurde vorab aufgenommen und trägt den Titel Gregor Mendel und die Grüne Revolution. Bezugnehmend auf das Symposium 150 Jahre Mendelsche Regeln, vom Erbsenzählen zum Geneditieren, das Mitte März in Wien stattgefunden hat, berichten in dieser Sendung Forscherinnen und Forscher aus unterschiedlichen Perspektiven zur Person und zur Forschung Gregor Mendels. Er revolutionierte mit seinem Schaffen die Naturwissenschaften und ist bis heute unter anderem als Vater der Genetik bekannt. Im Jahre 2016, das von den Vereinten Nationen zum Internationalen Jahr der Hülsenfrüchte erklärt wurde, tritt die globale Debatte um die Nutzpflanzenzucht verstärkt in den Vordergrund. Auch bei der sogenannten Grünen Revolution spielt diese eine große Rolle. Die Grüne Revolution läutete in den 60er Jahren in Entwicklungsländern eine Umstellung der Landwirtschaft auf moderne Produktionsmethoden ein. In deren Folge wurden die Erträge in so großem Maße gesteigert, dass damit die Ernährung der stark wachsenden Weltbevölkerung sichergestellt werden sollte. Mendel forschte bereits vor 150 Jahren an Pflanzenhybriden und seine Erkenntnisse in der Naturforschung legten den Grundstein für die Zucht moderner landwirtschaftlicher Hochleistungs- und Hochertragssorten. Diese sind heute erfolgreich in Afrika, Asien und Lateinamerika verbreitet, aber nicht unumstritten. Im zweiten Teil der Sendung widmen wir uns den negativen Auswirkungen der Grünen Revolution. Am Beispiel des EPIR-Projekts Strengthening of Higher Education, Research and Community Outreach in Agroecology in the Rwenzori Region in Western Uganda, das sich unter anderem mit kleinbäuerlicher und nachhaltiger Subsistenzwirtschaft in Uganda befasst, werden Hintergründe und Ursachen einer scheinbar grünen Idee und ihrer Folgen näher beleuchtet. Im Interview hören Sie Marianne Klemon, Wissenschaftshistorikerin am Institut für Geschichte der Universität Wien, Friederike Trognitz vom AIT, Austrian Institute for Technology, Johann Söldner von der Universität für Bodenkultur, vom Institut für Nutztierwissenschaften, Bernhard Freier, ebenfalls von der Universität für Bodenkultur, vom Institut für ökologischen Landbau und Philipp Dietrich, auch von der Universität für Bodenkultur, vom Institut für ökologischen Landbau. Marianne Klemon ist Wissenschaftshistorikerin mit kulturwissenschaftlichen Ansätzen und hat sich mit unterschiedlichsten Fragen der Botanik- und Geologiegeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts auseinandergesetzt. Immer in größeren Kontexten, wie Geschichte botanischer Gärten, Museen, Vereine und mit der materiellen Kultur in den Wissenschaften. Ihr Bezug zu Gregor Mendel ist ihre Arbeit über Franz Ungar, ein bedeutender Naturforscher. Er hat Pflanzen gesammelt und bestimmt und war ein wichtiger Lehrer für Gregor Mendel. Ich habe die Wissenschaftshistorikerin in ihrem gemütlichen Arbeitszimmer an der Universität Wien besucht und die vielen Bücher und Plakate an allen freien Wänden lassen erahnen, dass sie hier viel Zeit verbringt. Ich habe sie gefragt, was wir über Gregor Mendel wissen müssen.
Ich als Historikerin würde sagen, es ist eine spannende Figur. Mendel ist ja Augustinermönch, der in Brünn in einem Kloster lebt, eine sehr gute Ausbildung erfährt. Er stammt aus einer sehr einfachen Familie, Bauernfamilie, hat dann die Gelegenheit, das Gymnasium zu absolvieren und er tritt dann in das Kloster ein. Das ist eine Möglichkeit für ärmere Bevölkerungsschichten, dann doch eine gesicherte Existenz zu haben. Dieses Kloster bietet ihm unglaublich tolle Ressourcen. Das ist also nicht, wie es die Legende immer sagt, ein einsamer Ort abseits der Wissenschaftszentren. Denn da müssen wir uns fragen, was sind Wissenschaftszentren in dieser Zeit? Und ein Kloster ist ein Wirtschaftsbetrieb einerseits und bündelt aber auch intellektuelle Kräfte. Also die Patres haben dort die Möglichkeit, sich diesen Interessen zu widmen, also ihren eigenen. Es gibt zum Beispiel den Abt Napp, der ein bedeutender Sprachwissenschaftler ist, der Altsyrisch zum Beispiel sich damit beschäftigt, Chaldäisch, also mit den alten Sprachen, die für das Bibelverständnis wichtig sind. Also diese Möglichkeiten gibt es in einem Kloster. Es gibt ja auch eine Bibliothek. Aber was für Mendel sehr wichtig ist, es gibt den Klostergarten. Und es gibt aber nicht nur den Klostergarten, sondern es gibt auch Flächen dort. Also das Kloster verfügt ja auch über Ländereien. Und man ist hier nicht im Abseits, man ist hier nicht isoliert, man ist durchaus angeschlossen an die Interessen der Zeit. Wir befinden uns hier in einer Region, in der die Textilindustrie floriert. Und für die Textilindustrie ist die Schafzucht sehr wichtig. Und das ist ein großes Thema. Und auch hier ist der Abt, also der Vorgesetzte von Gregor Mendel, durchaus beteiligt an diesen Diskussionen. Wir haben gerade in dieser ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gibt es mehr Aufmerksamkeit dafür. Aber nicht nur für Schafe zum Beispiel, sondern auch Zierpflanzen. Es kommen sehr viele exotische Pflanzen nach Europa, beispielsweise die Fuchsien im 18. Jahrhundert. Und man bemüht sich, aus diesen Pflanzen Zierpflanzen zu machen. Wir haben die Pflanzenmode in der Zeit. Die Gärten spielen eine große Rolle und auch die Zierpflanzenzucht wird dann professionalisiert. Das heißt also, wir sehen hier, dass aus der Praxis Wissen in die Theorie hineinkommt. Und das passiert nicht an den Universitäten in dieser Zeit, sondern in diesen wissenschaftlichen Gesellschaften, wo auch Laien eine Rolle spielen und professionelle Experten. Ja, es ist ein Raum, in dem eben dieses Wissen ausgetauscht werden kann. Und deshalb sind diese Gesellschaften auch sehr wichtig. Und eine solche Gesellschaft existiert auch in Brünn. Und hier hat natürlich auch Gregor Mendel sicher auch sein Wissen bezogen. Aber das ist nicht das Einzige. Er wird ja in dem Bereich des Ordens, der Orden wird ja auch beauftragt, stärker in die Lehre wieder einzusteigen. Und die Patres haben ja die Aufgaben, die Gymnasien also mit Lehrern zu bestücken. Und Gregor Mendel ist auch einer, der in diese Richtung geht. Er interessiert sich für Naturgeschichte, für die Botanik sehr stark und ist eigentlich dafür vorgesehen. Wichtig ist nicht nur immer die Idee des Wissens, sondern eigentlich, wie macht man es? Mhm. Weniger erfolgreich ist die Rezeption seines Artikels. Er wurde rezipiert und hier wurde ja gerne dieses Bild vermittelt. Ja, es ist der unerkannte und verkannte Mönch, ja, den eben, weil er Mönch ist, niemand, dessen Arbeit niemand deshalb respektiert. Und ich denke, das ist schon eine sehr verkürzte Darstellung. Er wurde rezipiert, aber wir müssen uns vorstellen, dass wir in einer Zeit der Explosion biologischer Fragestellungen und Konzepte. Und diese sind natürlich auch in unterschiedlichen Communities gestellt worden. Das ist das eine. Und Gregor Mendel ging es ja eigentlich zu verstehen, wie funktioniert Hybridation, aber von einer Generation zur nächsten. Das heißt also, er wollte eigentlich wissen, wie funktioniert das eigentlich? Wie werden Anlagen weitergegeben? Den Begriff des Gens gibt es ja überhaupt noch nicht. Und wie kann er das in den Griff bekommen? Das heißt, er bestimmt damit sichtbare Merkmale bei den Samen und er reduziert das sehr auf einzelne Merkmale. Und also diese Versuchsanordnung ist einmal sehr gelungen. Das ist das eine. Und das, was er rausbekommt, dass er Regeln sozusagen nicht nur narrativ beschreibt, sondern dass er hergeht und hier also eine Kombinatorik einführt und also quasi auch Verhältnisse. Das wurde dann immer als einfache Mathematisierung verstanden. Nein, es ist mehr, nicht? Es ist sozusagen eine Kombinatorik. Und da wird da auch immer als sozusagen der Erste, der das in die Biologie einführt, das ist eigentlich auch falsch, denn es gibt eben Botaniker, Physiologen, wie eben Franz Unger, der das eben auch tut, der eben auch Wachstumsgesetze zum Beispiel formulieren will. Auch diese Wachstumsgesetze werden nicht in der Weise rezipiert. Also wir müssen uns vorstellen, dass das ein sehr, sehr buntes Feld oder bunte Bereiche sind, in denen unglaublich viel gemacht wird und sich auch sehr, sehr viel ändert, also permanent neue Begriffe eingeführt werden. Und um eben zu überlegen, was wird bei den Nachkommen, was wird hier weitergegeben, ja. Und dadurch kann man nicht diese einfache Geschichte erzählen, er sei prinzipiell nicht rezipiert worden und das große Schicksal eines einsamen Mönches.
Marianne Klemon hat mit internationalen Kollegen und Kolleginnen einen Sammelband veröffentlicht mit dem Titel Einheit und Vielfalt – Franz Ungers Naturforschung im internationalen Kontext. Herausgegeben bei Vandenhoek und Ruprecht, Göttingen University Press, Vienna. Friederike Trognitz ist seit 16 Jahren am Forschungszentrum Seibersdorf, am AIT, Austrian Institute of Technology, Österreichs größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung. Die Forscherin beschäftigt sich mit neuen Technologien zur verbesserten Nutzbarmachung von pflanzlichen und mikrobiellen Ressourcen sowie zur effizienteren Detektion von Umweltpathogenen. Aktuell forscht sie zu pflanzenassoziierten Bakterien zur Verbesserung der Pflanzenproduktion.
Wir haben jetzt angefangen zu reden über Gregor Mendel. Sie haben mir gesagt, der war ja genial. Ich würde ja gerne gleich daran anknüpfen, aber ich würde Sie vorher bitten, sich ganz kurz vorzustellen und auch Ihren Arbeitsbereich, Ihren Forschungsbereich.
Ich habe vor 30 Jahren mein Diplom abgeschlossen in Pflanzenzüchtung an der Martin-Luther-Universität, auch sehr berühmte Universität. Bin dann 3 Jahre in die Kartoffelforschung und war von 1990 bis 2000 in Peru am Internationalen Kartoffelinstitut. Dort habe ich mit meinem Mann gemeinsam gearbeitet. Und seit 2000 bin ich am Forschungszentrum Seibersdorf und habe mich erst mit der Kartoffel beschäftigt, mit Resistenzen in der Kartoffel. Und seit letztem beschäftige ich mich mit pflanzenassoziierten Bakterien, die einerseits das Pflanzenwachstum fördern oder andererseits auch als Bioherbizide benutzt werden können.
Ich würde anschließend näher auf Ihre Erfahrung in Peru gehen. Was war genial am Mendel?
Er war seiner Zeit weit voraus, weil er was gesehen hat, was erst viele Jahre später wieder entdeckt wurde und eigentlich keiner verstanden hat. Die Grundlagen für diese Gesetze waren ja noch gar nicht bekannt, die Gene zum Beispiel. Jeder Mensch hat Gene, alle Lebensmittel haben Gene und das sind praktisch Stücke unserer DNA oder DNS, die bestimmte Eigenschaften hervorbringen, eben zum Beispiel Augenfarbe beim Menschen, Hautfarbe beim Menschen und so weiter. Das sind einfach diese funktionellen Stücke, die eben dann die Eigenschaften ausmachen.
Und was ist es bei den Pflanzen?
Zum Beispiel gibt es eben Gene, die bestimmte Resistenzen hervorrufen, eben zum Beispiel in der Kartoffel gegen Kraut- und Knollenfäule. Da gibt es ganz viele Gene. Und diese Gene führen dazu, dass die Kartoffel resistent wird. Also man braucht zum Beispiel nicht zu spritzen und man erzeugt gesunde Lebensmittel damit.
Sie waren beim Symposium, Gregor Mendel, oder ich habe das schon erwähnt. Ich sehe Sie schon in seinen Fußstapfen.
Ja, sicher, denn ich bin Pflanzenzüchterin oder habe viel mit Pflanzenzucht gearbeitet und habe mich eben in meiner Dissertation mit Resistenzgen beschäftigt, aus einer wilden Kartoffelart, um neue Resistenzen zu erschöpfen, auszuschöpfen und diese dann wieder in unsere heutigen Sorten hineinzubringen, sodass wir eben gesunde Lebensmittel produzieren können.
Sie forschen am Institut für Technologie und Ihr Thema ist Verbesserung der Pflanzenproduktion. Allerdings ist es sehr spezifisch. Es geht auch um Nachhaltigkeit. Es geht auch um die biologische Bekämpfung von Unkraut zum Beispiel oder auch Schädlingen.
Genau, ja. Also man kann natürlich einerseits die Pflanze verbessern. Aber das Potenzial ist halt relativ eingeschränkt, aber es gibt eine Vielzahl von Mikroorganismen, und darunter sind eben Bakterien und Pilze. Und die sind so vielschichtig in der Natur und gut angepasst, zum Beispiel im Boden oder in der Pflanze. Und bestimmte Bakterien oder Pilze können eben zum Beispiel die Pflanze stärker machen gegen Stress. Sie können die Pflanze besser wachsen lassen, indem sie produzieren bestimmte Stoffe, sodass das Wurzelwachstum zum Beispiel gestärkt wird. Aber es gibt auch Bakterien, die eben Pflanzen schädigen. Und diese Bakterien könnte man als Herbizide einsetzen, um so biologisch Unkraut zu bekämpfen.
Also das heißt, es wäre eine sehr schonende, sehr nachhaltige Art und Weise. Wir haben schon vorab telefoniert und Sie haben mir gesagt, es gibt leider kein Geld für die Forschung. Gibt es kein Interesse, dass hier also auf diese Art und Weise sehr schonend, sehr nachhaltig gearbeitet wird oder auch dazu geforscht wird?
Das Interesse ist sehr groß, aber die Forschung steht halt sehr am Anfang. Und leider ist es halt noch so, dass synthetische Herbizide sehr gut wirken und auch kostengünstig sind. Und natürlich, wir kennen die ganze Situation jetzt eben zum Beispiel mit dem Glyphosat. Es hat negative Eigenschaften, aber keiner weiß ja, was kommt jetzt, wenn es keine Herbizide gibt. Aber zum Beispiel die Biobauern haben überhaupt keine Möglichkeiten, Mittel einzusetzen. Gerade für diese biologische Produktion ist sehr wichtig, neue Mittel zu bekommen, damit sie auch eben Unkräuter oder Beikräuter bekämpfen zu können.
Das Interesse an biologischer Nahrung ist doch sehr, sehr groß, auch gerade in Österreich.
jetzt nochmal zurück zur Finanzierung, woran hapert es da oder was würden Sie sich wünschen?
Wir sind in Gesprächen mit einigen Firmen, die eben dann biologische Produkte herstellen würden. Und die sagen aber, für sie ist diese Forschung sehr am Anfang. Sie müssen dann sehr viel Geld investieren, um zum Beispiel die Registrierung durchzuführen. Und somit möchten sie erst später einsteigen, um solche Projekte zu fördern. Das ist eigentlich so der Bottleneck.
Was ist Glyphosat?
Glyphosat ist ein Herbizid, das eben gegen alles wirkt, eben ein Breitbandherbizid, auch bekannt unter Roundup. Es ist weit verbreitet in der Landwirtschaft. Es wird aber teilweise jetzt verboten, in bebauten Flächen, in Orten zu benutzen. Und man sucht halt Alternativen dafür.
Also das heißt, es ist eine chemische Keule und ist giftig für Boden, für Menschen, für die Pflanzen?
Es ist ein Herbizid, was natürlich negative Wirkungen hat. Man hat eben gezeigt zum Beispiel, dass es eben möglicherweise kanzerogen ist. In den letzten Monaten waren die Diskussionen sehr hoch und man wollte eigentlich das nicht mehr zulassen in der EU. Aber es gibt doch sehr viele Lobbyisten, die immer noch dafür sind.
Ich komme nochmal zurück zu Ihrer Forschungs- und Arbeitserfahrung in Peru. Welche Erfahrungen haben Sie dort gemacht und konnten sammeln?
Peru ist ein wunderschönes Land und die Leute sind super aufgeschlossen und sie sind natürlich teilweise sehr arm. Sie haben eine sehr reichhaltige Landwirtschaft. Kartoffel kommt aus Südamerika und es wird angebaut bis 4000 Meter hoch. Aber es ist alles sehr handarbeitsaufwendig natürlich, alles kleine Landwirtschaft. Und die Kartoffel wird da überall eingesetzt. Also, und es gibt ja ganz viele verschiedene Wildarten noch. Und das ist ja eigentlich gerade das Wichtige, dass wir aus den Ursprungsländern wilde Kartoffeln sammeln, damit wir dann praktisch in Europa zum Beispiel bestimmte Eigenschaften wieder bekommen, wieder hineinzüchten können.
Stichwort Ursprung, eben die abschließende Frage zum Thema Saatgut, Samen. Beschäftigen Sie sich da in irgendeiner Weise damit? Interessiert Sie das auch politisch, was jetzt so aktuell ist, zum Beispiel mit Monsanto?
Ich diskutiere da eigentlich sehr viel in meinem Freundeskreis, weil ich als Züchterin weiß natürlich, wenn man eine Sorte auf den Markt bringt, stehen da 10 Jahre Arbeit dahinter, viel Geld. Und das möchte man natürlich irgendwie schützen. Das ist verständlich. Das Problem ist natürlich, dass Monsanto und die anderen großen Firmen mit ganz anderen Mitteln herangehen können. Aber die kleinen Züchter, zum Beispiel auch die österreichischen Züchter, haben da gar nichts dagegen zu setzen oft. Und das ist ja eigentlich ein bisschen die Diskrepanz, dass man eben, man sollte schon Sorten patentieren können, weil es einfach Eigentum ist der Firma. Aber natürlich, im Moment ist es so, zum Beispiel bei der Kartoffel, wenn sobald eine Sorte zugelassen ist, kann jeder andere Züchter sie verwenden, um weiter zu züchten. Wie das dann natürlich mit Patenten ist, das ist dann wieder eine andere Frage. Aber generell muss man sagen, es steckt viel Arbeit, viel Geld dahinter und man muss es irgendwie schützen. Man kann nicht sagen, okay, ich verschenke das Saatgut. Das ist einfach eine Arbeit, die 10 Jahre dauert und es muss eine Möglichkeit geschaffen werden. Natürlich sollte aber auf heimische Rassen oder Sorten, zum Beispiel wilde Tomaten oder so, kein Patent angemeldet werden, weil das bringt ja nichts. Sollte aber die im hohen Maß in der Landwirtschaft angewendet werden, sollte schon ein Recht darauf bestehen, dass der Züchter natürlich dann sein Geld wieder bekommt.
Denken Sie, Gregor Mendel würde sich im Grab umdrehen, hätte er gewusst, was sich da alles an Diskussionen um die Naturforschung oder Pflanzen dreht? Oder hat er damals vielleicht schon mehr gewusst? So als abschließendes Statement vielleicht.
Für ihn wäre super, kann ich mir vorstellen, dass er sich im Grab umdrehen würde, weil einfach diese Entwicklung jetzt auch, zum Beispiel die neuen Methoden, was man jetzt machen kann alles, auch was man weiß, man kann das ganze Genom sequenzieren, man versteht viel besser, was ist hinter der Genetik. Das ist bestätigt ja eigentlich alles Gregor Mendel. Also ich glaube, er würde begeistert sein in der heutigen Zeit mit diesen vielen neuen Errungenschaften.
Frau Trocknitz, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für das Interview und Bitte. Schön, dass Sie da waren.
Danke.
Mein nächster Interviewpartner ist Johann Söldner von der Universität für Bodenkultur. Er ist auch Koordinator des EPIR-Projekts Local Cattle Breeds of Burkina Faso, Characterization and Sustainable Utilization, und war bereits im Februar Gast in einer Welt im Ohr Radiosendung mit dem Titel Im Land der aufrichtigen Menschen, Forschung und Entwicklung in Burkina Faso in Zeiten politischer Unruhen. Johann Söldner ist ebenfalls Mitglied der Gregor-Mendel-Gesellschaft und hat das Symposium 150 Jahre Mendelsche Regeln vom Erbsenzählen zum Geneditieren mitorganisiert. Herr Söldner, was war der Anstoß für das Symposium?
Die 150 Jahre Veröffentlichung der Mendelschen Regeln und die Tatsache, dass Gregor Mendel diese Regeln zwar in Brünn entwickelt hat, aber mit Mitarbeitern der Akademie der Wissenschaften hier in Wien gemeinsam entwickelt hat eigentlich. Es gibt die Gregor-Mendel-Gesellschaft Wien, die eine Organisation ist, die vollkommen frei ist, momentan eben von der BOKU aus organisiert wird. Und ich war eine Zeit lang Präsident und bin aktuell Vizepräsident dieser Organisation. Und als Gesellschaft war es uns ein Anliegen, die Mendelschen Regeln der Öffentlichkeit noch einmal stärker ins Bewusstsein zu rufen.
Wir haben vorher auch schon gesprochen, in dieser Sendung stelle ich den Bezug zur grünen Revolution her. Wie würden Sie da den Zusammenhang sehen?
Aus meiner Sicht ist ein großer Teil des Erfolgs der grünen Revolution die Züchtung von Kulturpflanzen. Man kann mehr Menschen ernähren mit der gleichen Fläche, wenn man besser wachsende Pflanzen hat. Und die Pflanzenzüchtung beruht ganz, ganz stark auf den Mendelschen Regeln. Pflanzenhybriden, wie er das gemacht hat, war, er hat rote und weiße Pflanzen genommen und dann hat er geschaut, es kommt raus eine rosa Pflanze, wenn ich aber die rosa Pflanzen weiter vermehre, kommen wieder raus rote, weiße und rosa Pflanzen.
Was sagen Sie dazu, Stichwort grüne Revolution, dass so viel Aufwand betrieben wird, um Pflanzen resistent zu machen mit Unkrautbekämpfungsmitteln, mit chemischen Keulen? Das war sicher nicht
im Sinne von Gregor Mendel. Ich habe selbst eine etwas geteilte Meinung dazu. Also ich bin nicht gegen Verwendung von Spritzmitteln. Wenn man auf diese Art zum Beispiel in Entwicklungsländern mehr Menschen Zugang zu Ernährung schaffen kann. Wiederum gibt es auch die Möglichkeit, mit Pflanzenzüchtung oder mit den Regeln von Mendel auch gesündere Pflanzen zu züchten, wo man dann weniger Spritzmittel verwenden muss. Das Symposium war aus meiner Sicht sehr schön gelungen, auch deswegen, weil hier rausgekommen ist, die Rezeption von Mendels Regeln, die ja nicht sofort, sondern erst nach 30 Jahren passiert ist, und wie wichtig diese dann letztlich für die Menschheit waren.
Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie Zeit gefunden haben, ins Studio zu kommen. Sie sind auch ein EPIR-Projektleiter. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihr Projekt in Burkina Faso.
In Burkina Faso, ja, genau.
Danke vielmals fürs Kommen.
Dankeschön.
Im zweiten Teil der Sendung widmen wir uns den negativen Auswirkungen der grünen Revolution. Am Beispiel des EPIR-Projekts Strengthening of Higher Education, Research and Community Outreach in Agroecology in the Rwenzori Region in Western Uganda, das sich unter anderem mit kleinbäuerlicher und nachhaltiger Subsistenzwirtschaft in Uganda befasst, werden Hintergründe und Ursachen einer scheinbar grünen Idee und ihrer Folgen näher beleuchtet. Dafür hat uns Philipp Dietrich, Subkoordinator des Projekts und Doktorand am Institut für ökologischen Landbau der Universität für Bodenkultur, Informationen geschickt. Gelesen von Fabian Unterberger. Weiters beschäftigt sich Dietrich in seiner Arbeit mit dem Thema kritische Reflexion der Expansion der ökologischen Landwirtschaft in Uganda in den letzten 25 Jahren. Weiters leitet er das European Organic Coordination Office. Er hat einen Master in Organic Agriculture and Food Systems.
Wenn wir über Landwirtschaft im globalen Kontext sprechen, müssen wir bedenken, dass wir nicht von österreichischen Vorstellungen ausgehen können. In Österreich stieg die Betriebsgröße in den vergangenen 20 Jahren beständig an und liegt momentan bei ca. 45 Hektar, wobei über 70% der Betriebe weniger als 30 Hektar bewirtschaften. Betrachten wir den weltweiten Durchschnitt, so sind etwa 70% der Bauernhöfe auf der Welt kleiner als 1 Hektar und insgesamt 84% der Bauernhöfe sind zwischen 1 und 2 Hektar groß. Diese 84% der weltweiten bäuerlichen Betriebe bewirtschaften, laut FAO, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, aber nur etwa 12% der weltweiten landwirtschaftlichen Flächen, produzieren aber bis zu einer Hälfte der weltweit produzierten Nahrungsmittel und das zumeist auf den marginaleren Standorten. Um die 70% der Bauernhöfe werden von Frauen bewirtschaftet. Im Kontrast dazu sind nur 1% aller Betriebe größer als 50 Hektar, kontrollieren aber in etwa 65% der landwirtschaftlichen Flächen der Welt. Wenn wir von Bauernhöfen sprechen, sollten wir uns also einen etwa 2 Hektar großen, hauptsächlich von einer Frau bewirtschafteten Betrieb vorstellen. Kleinbäuerliche Betriebe sind überproportional von Armut betroffen. Mehr als die Hälfte, derzeit über 1,2 Milliarden Menschen, aller absolut Armen dieser Welt, mit weniger Einkommen als 1,25 US-Dollar am Tag, leben mehrheitlich am Land und sind zumeist von Kleinstlandwirtschaften abhängig, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Dazu gehört Essen, Handelswaren, Brennstoffe, Futtermittel, Baumaterialien und anderes. In Uganda, wo unser Projekt umgesetzt wird, wächst die Bevölkerung im Durchschnitt um 3,3%. Vor 65 Jahren gab es etwa 5 Millionen Menschen. Heute sind es ca. 34 Millionen Menschen. Der durchschnittliche Betrieb ist 2,5 Hektar groß und von Regenfällen abhängig. Die sogenannte Grüne Revolution, die in weiten Teilen Asiens und Südamerikas starke landwirtschaftliche Produktivitätssteigerungen durch externe Inputs wie Pestizide, Düngemittel auf chemischer Basis oder Hybrid-Saatgut brachte, war in Uganda nicht erfolgreich. Die Menschen verdienen sich mit traditionellen Methoden ihren Lebensunterhalt. Dazu gibt es einige Erklärungsmodelle, je nachdem, aus welcher Entwicklungsperspektive die Landwirtschaft betrachtet wird. Wir sehen, dass die Komplexität der kleinbäuerlichen Lebensrealität, die auf eine Risikominimierung ausgerichtet ist und auf traditionelle Anbaumethoden basiert, vernachlässigt wird. Techniken der grünen Revolution führen längerfristig zu einer Abnahme des Humusgehalts im Boden, der Bodenfruchtbarkeit, zur Erosion und dem Bedarf an neuem Land, da sie nicht an die Standorte und angewandten Techniken angepasst sind. Durch die Umstellung auf Techniken der Modernisierung geraten die Menschen in neue Abhängigkeit, erhöhen das Betriebsrisiko, es wird immer schwerer, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Bevölkerungswachstum steigert den Druck auf das ökologische System. Die Menschen wollen ihr Risiko minimieren. Die Grüne Revolution brachte drastische negative Auswirkungen für soziale Systeme sowie auf die umgebenden natürlichen Ressourcen, also das agrarökologische System. Beispiele negativer Auswirkungen auf die Umwelt sind alle möglichen Formen der direkten und indirekten Verunreinigung durch die intensive An- und Verwendung von Mineraldüngern, Pestiziden und Bewässerung. Äußert sich in Eutrophierung, Rückständen, Rückgang, Auftreten von Resistenzen, Rückgang der Sortenvielfalt im Agrarökosystem und von Landsorten, also regional standortangepasste Nutzpflanzen. Negative Auswirkungen auf die Sozialsysteme. Die meisten Hungernden dieser Welt leben in Asien, dort wo die Grüne Revolution erfolgreich war. Deren negative Auswirkungen auf die sozialen Systeme sind verstärkte Ungleichheit in der ländlichen Gemeinschaft, die Marginalisierung von Bauern, die gleichzeitig ärmer werden, und die mögliche Verdrängung von kleinen Bauern. Die Abhängigkeit von externen Quellen wurde und wird mit allen Konsequenzen für die ländliche Bevölkerung, wie finanzieller Druck oder Migration, forciert. In der Vergangenheit und auch momentan unternommene staatliche wie auch private Versuche durch Nichtregierungsorganisationen oder Unternehmen folgen dem Modernisierungsmodell und vernachlässigen die Komplexität der kleinbäuerlichen Lebensrealität. und führen langfristig zu einer Abnahme des Humusgehalts im Boden, der Bodenfruchtbarkeit, zu Erosion und dem Bedarf an neuem Land. Durch die Umstellung auf Techniken der Modernisierung geraten die Menschen in neue Abhängigkeiten, erhöhen das Betriebsrisiko, es wird immer schwerer, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Bevölkerungswachstum steigert den Druck auf das ökologische System. In Kampagnen wie der Alliance for a Green Revolution in Africa, kurz AGRA, 2006 gegründet in einer Partnerschaft zwischen der Rockefeller Stiftung und der Bill & Melinda Gates Foundation, wird mit viel Finanzaufwand und in apolitischem, philanthropischem Gewand der Versuch unternommen, eine grüne Revolution für Afrika erfolgreich zu gestalten. Die Agroindustrie sieht einen großen Absatzmarkt. Bauer und Bäuerinnen in kleinbäuerlichen Systemen werden als Geschäftspotenzial betrachtet. Dieser Ansatz ist jenseits von demokratischer Kontrolle, also auch politischer Einflussnahme, da es sich um privatwirtschaftliche Organisationsformen handelt. Privatwirtschaftliche Organisation bedeutet eine Vergeschäftlichung und Apolitisierung von Entwicklungs- oder Landwirtschaftspolitik. Eine gesellschaftliche Teilhabe an Entscheidungen in diesen Organisationen und daher in diesem politischen Prozess ist gar nicht oder nur schwer möglich. Hybrid-Saatgut braucht optimale Standorte in puncto Klima, Boden und Vegetation sowie adäquate Kulturmaßnahmen, also Bodenbearbeitung, Unkrautdruck bzw. Pestizidnutzung oder Düngemittel, um das produktive Potenzial entfalten zu können. Dies ist in den nicht bzw. wenig mechanisierten und marginalisierten Standorten der kleinbäuerlichen Betriebe nur bedingt möglich. Wetterextreme, bedingt durch den Klimawandel, erhöhen die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns. Externe Inputs kosten zudem Geld, die nicht ohne weitere Abhängigkeit bzw. erhöhtes Risiko möglich sind. Agroökologische Methoden wie etwa Kompostierung, Mulchen, abwechslungsreiche Fruchtfolgen, Einsatz von Habitatspflanzen für Nützlinge, die Schadenorganismen fressen, standortangepasste Landsorten, Nutzung von Bäumen im Agrarsystem führen längerfristig zu einer Erhöhung des Bodenhumusgehalts und allgemein zu mehr Stabilität des agrarökologischen Systems bei gleichzeitiger Minimierung des Risikos für die Kleinbauern und Bäuerinnen. Unser EPIR-Projekt setzt dort an und wird in einer Kooperation mit der Mountains of the Moon University in Fort Portal im Westen Ugandas durchgeführt. Obwohl es in der Rwenzori-Region rund um Fort Portal nährstoffreiche Böden, zuverlässig Niederschlag und füllige Biodiversität gibt, sind wir mit großen Herausforderungen konfrontiert. Es gibt eine Abholzung der Wälder, der Zustand der Böden und Seen, Flüsse und Bäche verschlechtert sich und gleichzeitig wächst die Bevölkerung und die Verarmung der kleinbäuerlichen Gemeinschaften, welche durch traditionelle Landwirtschaftung versuchen, ihr Auskommen zu meistern, schreitet voran.
Das EPIR-Projekt Strengthening of Higher Education, Research and Community Outreach in Agroecology in der Rwenzori Region in Western Uganda bietet den kleinbäuerlichen Gemeinschaften Raum, ihre Herausforderungen aufzuzeigen, um dann in Zusammenarbeit mit den beiden Universitäten und anderen Stakeholdern wie NGOs, Communities und staatliche Forschungseinrichtungen gemeinschaftlich agroökologische Lösungsansätze zu erarbeiten. Die BOKU bietet dabei Systemwissen, agroökologisches Know-how und transdisziplinäre Methoden an. Ein gutes Beispiel für eine agroökologische Herangehensweise kann die Integration von Bäumen in das agrarökologische System sein. Bäume haben einen vielfältigen Nutzen für das System. Nährstoffe und Wasser werden aus tieferen Bodenschichten verfügbar. Stickstoff wird fixiert. Teilweise Beschattung der darunter wachsenden Kulturen wird gewährleistet. Starkregenereignisse treffen den Boden nicht direkt und minimieren damit das Risiko von Erosion und sind Quellen für Tierfutter, Energieträger, Baumaterialien und Trägergerüst für Kletterpflanzen wie Maracuja und Vanille. Durch gemeinsames Lernen stärkt das Projekt die kleinbäuerlichen Gemeinschaften. In diesem partizipativen Prozess, in dem sowohl die Kapazitäten der beteiligten Universitäten gestärkt werden, als auch die Lern- und Lehrmöglichkeiten der kleinbäuerlichen Gemeinschaften. Weiter soll ein Masterstudium für Agrarökologie entstehen, in welchem diese innovativen agrarökologischen Lösungsansätze erarbeitet werden. Diese finden in Zusammenarbeit mit den kleinbäuerlichen Gemeinschaften ihren Weg in die Praxis und tragen zur Bewältigung der genannten Herausforderungen bei. Eine bereits erfolgreich abgeschlossene Kooperation, gefördert durch die Stadt Wien, hatte eine kostengünstige Malaria-Prophylaxe für die kleinbäuerlichen Gemeinschaften als Ergebnis, die vor Ort verkauft und angewendet wird. Das war eine Kooperation vom Projektleiter Bernhard Freier, vom Institut für ökologischen Landbau und Monique und Rudolf Lehmens. Es ist die Vorarbeit zu diesem Projekt bei der Bekämpfung von Malaria durch die Nutzung der Blätter der Pflanze Artemisia annua. Abschließend hören Sie noch ein Skype-Interview von Bernhard Freier aus Bahirdar in Äthiopien. Er befindet sich gerade dort und forscht und arbeitet an einem Projekt der Kommission für Entwicklungsforschung. Bernhard Freier sagt einige Worte zum EPIR-Projekt Strengthening of Higher Education Research and Community Outreach in Agroecology in the Rwenzori Region in Western Uganda sowie zur Grünen Revolution. Es ist ein Wunder, dass wir uns doch noch hören. Sagen Sie mir ganz kurz, wo genau sind Sie in Äthiopien?
Ich bin im Moment in Bahirdar. Das ist die Stadt, die südlich vom Lake Tana gelegen ist. Das ist etwa eine Flugstunde von Addis Richtung Norden.
Was machen Sie dort?
Und ich bin derzeit hier, um ein von der KEF und dem Landwirtschaftsministerium gefördertes Projekt zu bearbeiten über Klimawandel in kleinbäuerlichen Betrieben. Und wir haben Projektbesprechungen, Analysen, die wir durchgehen, mit Bauern sprechen, mit der Beratung sprechen, also einige Aktivitäten, die gerade zusammenfallen.
Danke für die Info. Wir bleiben bei EPIR, ein Projekt der österreichischen Hochschulkooperation. Ihr neues Projekt ist erst startet und dazu würde ich Sie ganz kurz befragen, was dieser agrarökologische Ansatz ist und wie Sie den in Ihrem Projekt implementieren.
Ja, der Begriff Agrarökologie ist ein bisschen ein Schlüsselbegriff geworden in der ökologischen Entwicklung der Landwirtschaft. Im Grunde genommen geht es darum, die Bodenfruchtbarkeit zu fördern, die Wasserhaltekapazität der Böden, die Artenvielfalt zu fördern, um insgesamt die Produktion längerfristig zu steigern. Das ist so die Gesamtüberlegung. Und was wir versuchen im APIR-Programm, dass wir das verbinden, diese Agrarökologie mit einer wirtschaftlichen Entwicklung in der Region rund um Fort Portal. Das ist im Westen gelegen, in Uganda an der Grenze zum Kongo.
Eine Frage noch zur Kapazitätenbildung. Bleiben wir auf der wissenschaftlichen Ebene. Was passiert hier im Projekt?
Capacity-Bildung heißt, dass wir einerseits die Lehrenden ausbilden, andererseits neue Lehrprogramme etablieren und mittels dieser Lehrprogramme auch so etwas wie Projektlehrveranstaltungen integrieren, wo wir direkt das vermittelte Wissen in Projekte in der Region umsetzen, also in Praktiken umsetzen und nicht nur jetzt innerhalb der Universität hier Vorträge halten, sondern wirklich direkt in die Region gehen und mit regionalen Partnern auch dieses Wissen versuchen, sowohl im ökologischen als auch in der Herangehensweise in kleineren Unternehmen beispielsweise umzusetzen.
Solange die Leitung noch stabil ist, eine abschließende Frage. Ich habe gelesen im Projektantrag, Sie beschäftigen sich mit nachhaltigen Methoden, mit ökologisch und sozial schonenden Methoden, Stichwort grüne Revolution. Ja. Können Sie mir ganz persönlich sagen, was Sie daran kritisieren oder gut finden?
Grün ist ja heute ganz viel. Ich würde sagen, funktionieren tut eine Entwicklung der Landwirtschaft dann, wenn an erster Stelle Bodenfruchtbarkeit steht. Und das geht wirklich nur mit der Produktion von organischer Substanz. Und da kommt dann der ökologische Landbau rein, der das massiv unterstützt. Das Zweite ist, Saatgut ist ein Schlüssel für die nachhaltige Entwicklung. Und solange das Saatgut reduziert wird auf ein, zwei Sorten, werden wir mit den variablen Klimabedingungen nicht zurechtkommen. Wir brauchen ein breites Saatgutspektrum und das kann nur länderspezifisch oder sagen wir in Ostafrika national und regional weiterentwickelt werden. Hier müssen die regionalen Sorten bewahrt werden und in das landwirtschaftliche Konzept eingebaut werden. Das Dritte ist Mineraldünger, das kann man ausbringen, aber es macht keinen Sinn, wenn kein Humus vorhanden ist. Ein starker Niederschlag wird den Mineraldünger wegwischen in Sekundenschnelle. Das sind ja Niederschläge von 100 Millimeter in einer halben Stunde und dann ist nichts mehr vorhanden. Das macht keinen Sinn. Wir müssen also die Bodenfruchtbarkeit mit Pflanzen aufbauen, mit Stallmist. Und dann werden wir erst überhaupt nachdenken können über eine weitere Zugabe von Mineraldüngern, aber das eben in Massen. Wir haben nicht die Ertragslage wie in Europa. Wir haben ein völlig anderes Klima. Wir haben völlig andere Böden. Und anzustreben sind Erträge um etwa 4 Tonnen. Und das können wir im Wesentlichen mit organischer Substanz, mit Leguminosen, die den Stickstoff binden, und einer guten Kompostwirtschaft.
Herr Freier, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für Ihren Kommentar aus Äthiopien. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Arbeit und freue mich, dass das geklappt hat.
Ja, auch alles Gute.
Ich bedanke mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Ihr hört uns wieder am 15. April und alle unsere Radiobeiträge werden in unserem Weblog archiviert. Die Adresse ist kef.potspot.de.
Unsere vielfältigen und spannenden Formate gibt es auch zum Hören, Lesen und Verstehen. Radio, das weitergeht. Unter kef-research.at. Welt im Ohr, zweimal im Monat an Freitagen ungerader Kalenderwochen. Von 20 bis 21 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich Mejada Hadar. Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit.